Triggerwarnung. Aggressivität.
Yes.
Linksdrehendes Radio.
Ich wäre blöde.
Warum?
Das ist ja eher
hast du gar nicht blöde zu werden.
Ach, okay. Wir sind ja im Radio. Reißt euch mal ein bisschen zusammen.
No?
Genau, so. Nehme ich im Linksdrehenden.
Habe ich schon gesagt.
Sendung, Nummer?
Hast du es nicht gehört, oder
400.
Was? 497.
Ach du heiliger Bimbam.
Ja, 96.
Na? Ja.
Ach, wir 96.
Machen, ja.
Wir machen eine Durchsage in eigener Sache. Es steht eine Jubiläumssendung bevor und wir laden die Community zu einem Community-Radio-Event ein. Oh. Nämlich am 26. April vor dem Kopiershop Linksnet in der Brandstraße 15. Schreiben wir das eigentlich auf die Internetseite?
Na klar.
Welche?
Ja, wo unser Blog liegt, hier unser Podcast liegt.
Ah, ich dachte, du machst keinen Podcast.
Nee, wo die Dateien von unserer, wo unsere Sendungsmitschnitte liegen.
Mhm.
Ja.
Du kannst ja so ein Banner basteln, was dann so rein leuchtet auf
also,
die Seite.
Nur das leuchtet rein.
Wie früher.
Ja, und dann machen wir noch so ein paar Baustellenschilder und so under construction und so.
Aber du wolltest, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nö, du kannst ja selbst, also du kannst ja auch. Also am 26.04. haben wir 500. Sendung, 20 Uhr senden wir los, ab 19 Uhr sind wir da, ne, wer vorbeikommen mag. Wir haben bestimmt dann ein Getränk parat. Und weiß ich nicht, was macht man bei so einem Community-Event? Wer Geschenke hat,
ja,
gerne, ne?
Geschenke
schöne
nehme ich auch,
Geburtstagsgeschenke ja. zur 500. Sendung oder wer.
Aber keine Kabelbinder. Das aktuell
da haben
keine
wir
Kabelbinder.
Wirklich genug. Wir könnten Kabelbinder verschenken.
Wer? Nein, ihr wisst gar nicht, was am 26.04. noch ist, oder?
Naja, Gießerfest.
Ah. Was mit Kabelbindern?
Da, Kabel.
Das ist der internationale Tag der Kabelbinder.
Ja, so ähnlich. Es werden auf jeden Fall viele Kabelbinder in der Stadt angebracht werden. Und dann wird man wieder belästigt werden mit politischen Botschaften, also politische Botschaften wären nicht das Problem, aber dieser Wettbewerb, der dann startet, um die Wählerstimmen, das ist ja auch so ein bisschen...
Hat sich das immer noch nicht durchgesetzt, dass man das lässt?
Nee, hat sich nicht durchgesetzt. Das beginnt just in dieser Nacht, aber...
Na, das ist aber gut, dann wir sind raus. Wir sind ja raus aus der Thematik.
Wir sind raus.
Für den Tag.
Wir senden, nehmen Geschenke.
Wir senden, wir überziehen eventuell ein bisschen. Ne? Also man kann auch vielleicht nach neun noch.
Aber ist es nicht eine gute Idee, dass Leute uns Botschaften senden?
Ja, das wollte ich, darauf wollte ich ja hinaus. Was macht man dann eigentlich? Die Leute können natürlich, wir werden ein offenes Mikro haben,
oh
denke
Gott.
Ich.
Oh Gott.
Und natürlich aussieben. Also wer sprechen
ja,
darf,
ich würde
wer
auch
nicht,
sagen, ne? Das muss vorher kann digital vorliegen und dann werden wir das anhören, schneiden.
Genau. Na, wir werden ein Komitee haben, welches die Beiträge beurteilt und dann die Leute uns zuschleust.
Im Generalsekretariat wird es dann geprüft. Entschuldigung.
Das sind ja Aussichten.
Das sind tolle
Aussichten. Das wird bestimmt lustig.
Das wird sehr lustig.
Ja, könnte ich mir gar nicht vorstellen.
Vielleicht machst du wieder Sport bis dahin.
Nö. Ich werde es bewusst unterlassen bis dahin, um dieses Level an Aggressionen aufrechtzuerhalten und euch zur Verfügung stellen zu können.
Vielen Dank.
Gerne. So, dann ist meine, ich kann jetzt nach Hause gehen und ihr macht noch schnell die Sendung zu Ende.
Nein.
Ach so, schade. Gut.
I'm lost for words.
Wie war das Wetter heute bei dir,
Julia? Oh, sehr gut, oder?
Ja.
Ja.
Meinst du, dass das bei uns so, bei den anderen so also fundamental anders war?
Es ist doch schön, es ist so ein bisschen Frühling, oder?
So ein schöner Radiomoment, wenn man eine offene Frage stellt und als Antwort kommt sowas so wie, naja, freilich, ja, ja. Ne? Und dann ist Gespräch zu Ende einfach.
Es ist Frühling.
Bei dir war heute Frühling.
Na, es ist doch Frühling. Also der ist so eingerahmt von so kalt Nacht und kalt Abend, kalt Morgen.
Freilich.
Kann man das politisch transformieren? Man denkt ja eigentlich in Deutschland.
Ist ja eigentlich deine Aufgabe.
In Sachsen ist Eiszeit und alles wird ganz schlimm, aber es gibt ja gerade schon so.
Pflänzchen,
so. Sachen, die einen empowern. Zum Beispiel wird viel gestreikt gerade. Beschäftigte fordern ihre Rechte ein.
Bauern streiken auch.
Naja, aber die streiken die so richtig, die protestieren. Aber habt ihr mitbekommen, also es gab ja schon mal so einen Streiktag vor ein paar Wochen, so von Nahverkehrsbeschäftigten in Leipzig, die LVB.
Mhm.
Heute der zweite. Und habt ihr so ein bisschen die Lokalpresse verfolgt? Die LVB hat jetzt geklagt und die LVZ kann man ja sagen, ne, lässt so Leute zu Wort kommen, jetzt reicht's aber, das geht uns aber hier, unsere kleinen Leute trifft das und so. Da war die Stimmung, glaube ich, im letzten Jahr und letztes Mal noch so ein bisschen besser.
Mhm.
Mitbekommen?
Nee.
Na, ist ja nicht so schlimm.
Ich kriege das immer nur bei der Bahn mit, dass in der Regel, also Deutsche Bahn, dass die Leute gefühlt in der Regel relativ verständnisvoll sind. Wobei, ja. Obwohl das ja nochmal eine andere Hausnummer ist. Also ob du jetzt in der Stadt nicht von A nach B kommst oder dringend nach Berlin willst und dein Zug fährt oder so.
Komisch. Ja, vielleicht ist es ja medial gesettet, dass die LVB geklagt hat, ist schon ein krasses Ding, aber.
Wie, aber.
Dass so Stimmen kommen.
Und was soll da rauskommen bei der Klage?
Dass nicht gestreikt werden darf oder so.
Hat das je geklappt?
Ich bin jetzt keine Expertin für sowas. Mhm. Jedenfalls wird gestreikt. Das ist das Pflänzchen, meine ich. Das ist auch gut.
Ja, gestreikt wird ja, weil man die Rechte noch nicht hat, sondern sie durchsetzen muss.
Ja. Gut.
Nur da hat man das geklärt.
Das wurde ja aber lange nicht gemacht. Und besser, die Leute machen das so, als Häuser anzuzünden oder so, ne?
Zum Beispiel.
Ja, oder nach unten zu treten. Hier treten sie ja ein bisschen nach oben. Mhm. Oder fordern von oben ihre Rechte ein.
Ja, so kann man das.
Interessanter Strauß an Möglichkeiten.
Suchst du noch Pflänzchen?
Und ihr? Habt ihr auch Pflänzchen?
So im Allgemeinpolitischen meinst du?
Ja.
Schwierig. Warte, da muss ich ganz lange überlegen jetzt. Ich würde mich gegen Ende der Sendung nochmal melden. Wenn überhaupt.
Mir fällt auch nichts ein.
Oh Mann, das ist so typisch irgendwie Linke, ne? Denen fällt immer alles Schlechte der Welt ein, aber nichts Gute.
Du bist ja keine Linke mehr, ne?
Wieso, mir ist doch was Gutes eingefallen.
Ja, eben.
Ach so. Ja, sorry. Da war was hier, ein Tropfen in der Leitung.
Man könnte es auch negativ sehen, das ist ja auch eine Kunst, dass ja die Streiks bedeuten, dass es ganz schön scheiße ist dafür, dass die Leute ja streiken müssen. Das wäre ja
meine Deutung gewesen.
Ach so.
Mhm. Ach so, ja, na klar, das stimmt. Ne? Aber diesmal geht es gar nicht so sehr um Geld, sondern
uns
eher...
Uns geht's zu gut, hört man ja selten bei Streikenden.
Entlastung, also weniger Arbeit, keine geteilten Dienste mehr irgendwie, dass man früh antanzen muss, dann eine lange Pause hat, dann wieder abends antanzen muss. So.
Die Richtung...
Arbeitsbedingungen geht es eher.
Ja. Mhm. Und Warnstreik, wie heißt das? Die Kundgebung vom Rathaus der ErzieherInnen.
Ja, das ist noch kein Streik.
Nee, das ist ein, wie heißt denn das?
Protest?
Vorhin wusste ich das Wort noch.
Sagt man nicht Warnstreik, bevor es losgeht?
Nee, es ist...
ja, ich glaube heute das LVB ist...
Problem aufmerksam machen mit Hilfe einer Kundgebung. So.
Protest?
Naja, von mir aus.
Siehst nicht zufrieden aus.
Nee.
Wir können uns ja vornehmen, jetzt jedes Mal eine positive Sache zu erwähnen.
Ja, das müsstest du dann immer machen.
Okay, gut. Was ist euch denn alles Schlechtes widerfahren die Woche?
Gott, gutes Frühstück.
Schlechtes.
Ach so, ja.
Stimmt. Oder so politisch, ist euch irgendwas Schlechtes aufgefallen?
Wirklich gar nichts.
Es gibt eine weniger auf der Fahndungsliste.
Ah, ja.
War das in den letzten 4 Wochen? Ja, ne? Müsst ihr hinhören.
Ja, das ist am Dienstag passiert.
Ah, ja.
Der Aufgriff von Daniela Kletter.
Der Aufgriff.
Ja.
Bitte?
Hat mich zumindest fasziniert, dass das Leute so interessiert, dass es da diesen True Crime Podcast offensichtlich gab zu dem Thema. Ist gar nicht.
ARD True Crime?
Naja, ich nenne das jetzt so, aber es ist ja am Ende im Großen und Ganzen.
Ich habe am Rand davon gehört, haben die Leute, die den Podcast gemacht haben, was damit zu tun, dass die aufgegriffen wurde?
Habe ich heute auch gefragt.
Offiziell nee. Das dementieren sie auch sehr deutlich und sagen, dass sie sich ja völlig, wie sagt man, angreifbar machen würden als JournalistInnen, wenn sie das gemacht hätten. Es ist nur vielleicht die andere Frage eher, ob vielleicht aus Versehen ein entscheidender Hinweis sozusagen durch den ja öffentlichen Podcast sozusagen passiert ist. Ich weiß nicht, da gab es ja auch ganz viel Lösegeld, glaube ich, oder wie heißt sowas? Hilfsgeld, Lösegeld? Nee, Lösegeld ist was anderes.
Befreiungsgeld, Kopfgeld. Es, die unreine Formulierung.
Ja, genau. Mhm. Ich glaube, sechsstellig, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht auch falsch. Und da müsst, ist ja jetzt auch die Frage, wer bekommt das?
Ach, es ist umstritten, ob die Journalisten nicht, da redet ja jetzt einer immer.
Sie dementieren.
Ob, ah ja, okay. Aber es ist nicht ganz klar. Habe ich das gerade so gehört?
Nee. Es ist nach wie vor unklar, was die Polizei auf den richtigen Weg genau gebracht hat. Sie haben aber wohl nicht mit der Polizei geredet und gesagt, guckt euch mein Kreuzberg um oder so, sinngemäß.
Ja, sie hatten sie schon vor ein, zwei Jahren entdeckt? Nee.
Es ist alles brandaktuell.
Letztes Jahr, okay.
Ja, genau. Aber Ende letzten Jahres.
Hi.
Ja. Und da gab es ganz viel sogenannte KI-Software, wo ich natürlich nicht weiß, ob da wirklich KI dabei war, weil das ja als Buzzword immer sehr gut funktioniert. Genau. Und es hat sich jemand bei denen gemeldet, bei diesem ARD-Podcast, der gesagt hat, ich war auf einer Party und da hat sich eine Frau mir vorgestellt, als ich bin übrigens die von dem Plakat, so sinngemäß. Und ich weiß nicht, hat der Fotos gemacht oder was? Völlig absurd. Und das Foto haben die dann sozusagen irgendwie
ins Internet gehauen.
Oder so, keine Ahnung. Jedenfalls am Ende kamen die bei einem Tanzstudio in Kreuzberg raus. Oder nicht Tanzstudio, wo man Capoeira begeht.
Ja.
Und da war sie abgebildet mit den Fotos. Ja. Naja.
Naja.
Aber ja, die Moral von der Geschichte ist auf jeden Fall, wenn man untergetaucht ist, sollte man vielleicht Tanzstudios mit Fotos meiden.
Also das Internet, sich selber oder ja.
Ja, vielleicht sollte man irgendwie bei Partys sagen, ich bin übrigens die.
Ja, das klingt schon ein bisschen locker, ne? Wie alt ist Daniela Klette? Schon
63, 64.
Ja, okay, noch gar nicht so alt, könnte man sagen. Dritte Generation RHF, Wolfgang Krams ist dann bekannter Name.
Also, zwei Wochen vorher gab es diesen großartigen Fehl irgendwie in einer, war das in einem ICE, wo irgendwie ein sogenannter hier, Gesichtserkenner von der Polizei dachte, er hätte in RHF Mitglied erkannt. Allerdings mit dem Hintergrundwissen, also er kannte ein Foto von vor 30 Jahren oder so und hat dann den Rentner im Zug verhaften lassen quasi. Aber das nicht war natürlich.
Ja.
Wurde viel Spaß im Internet dann gemacht über diese Gesichts... Wie hießen sie? Jule? Die Leute, die Gesichter gut erkennen sollen?
Super Recognizer.
So.
In Sachsen heißen sie aber Wiedererkenner.
Ja, klar.
Also offiziell.
Und sie heißen nicht mal Super Wiedererkenner?
Nee, einfach nur Wiedererkenner.
Ja, super ist ja auch Englisch. Was ist Deutsch für super? Sehr gute Wiedererkenner.
Ich wollte mir gestern eine Gerichtsverhandlung angucken, wo zwei Wiedererkenner ausgesagt hätten, aber die haben dann nicht ausgesagt und die Verhandlung hat sich verzögert.
Ja.
Ich hätte die gerne mal gesehen, weil ich habe immer noch so ein Bild, dass die so mit riesen Brillen oder so mit so einer super Dingsbums Elektrobrille rumstehen. Jo. Elektrobrille.
Ja. Nee, Elektrobrille. Wie,
aber es sind wahrscheinlich einfach, es sind einfach normale Menschen.
Star Trek The Next Generation?
Ja, so.
Ah, das Visier.
Der Ingenieur.
Jordi LaForge.
Jordi LaForge. So. Sowas, ne?
Meinst du? Ja, dem wir auch ein sehr gutes Meme bedanken, verdanken, aber das führt jetzt zu weit.
Wollen wir mal ins Reich der Musik entführen?
Darf ich kurz noch
eine Episode
erzählen wegen Daniela Klette und Gesichtserkennung? Ich habe gerade gelesen, dass es gab ja diese Korrektiventhüllung über die Deportationspläne von AfD, Faschos und auch ein paar CDU-Leuten. Und Kompakt hat wohl jetzt Martin Sellners Rede und wollen die veröffentlichen und preisen die Ausgabe an, wo Martin Sellners Originalrede von diesem Treffen verkauft wird und verkaufen dazu Martin Sellner Masken für 5,99 um die Behörden zu verwirren.
Ha.
Also man soll die sich dann aufsetzen und sollen die Behörden verwirren.
Ja.
Vielleicht hätte das Daniela Klette auch nicht machen sollen.
Mhm.
Ich fand es irgendwie vollkommen durchgedreht.
Richtig.
Würdet ihr euch eine Martin Sellner?
Ich weiß nicht, ob ich die Zielgruppe bin, ganz ehrlich.
Nee, wahrscheinlich nicht. Weil es sind unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht die Zielgruppe.
Nee, ich habe wirklich wenig Masken. Ich habe auch keine Nonni-Nüsse.
Auch nicht, ich will auch keine Maske. Auch keine Martin Sellner-Maske.
Nein. Ich habe nur Dirk Zöllner.
Warum hast du eine Dirk Zöllner-Maske? Wegen der Musik?
So.
Hören wir jetzt die Zöllner?
Quatsch. du wahnsinnig.
Heißt die Band so?
Ja.
Ja.
Also Dirk die Zöllner Zöllners. Und die Band oder die Zöllner? Also das ja. kann man.
Die Zöllner.
Die Zöllner.
Ja, weil die aus Köln kommen.
Zöllner? Yes, yes. Das ist doch eine Ossi-Band.
Ja, ha.
Wir assoziieren gerade wild hier.
Drei, ganz ach, drei.
So. Ja, ja, ja.
Entschuldigung.
Ja. Nee, wir hören Pogenproblem, oder?
Wir hören Pogenproblem mit Wir und gehen danach.
Pogentrottlen.
In medias res, wie sagt
ja.
man?
Pogentrottlen.
Wir gehen übelst in medias res. Ja.
Sagt man so, ne?
Ins Zentrum der Sache.
Pogentrottlen?
Ja, ja. Ist alles sehr korrekt.
Pogenproblem Wir.
Pogenproblem.
Eine recht aktuelle Punkband. Ich glaube, das Album ist von E20, ne? Das Ich und Wir oder so Album.
Ja, ja.
Die Ecke. Die Ecke!
Klingt popsch.
Popsch.
Aber wir sind keine Musiksendung, sondern reden über
Politik und Gesellschaft.
Ich wollte es jetzt konkreter eigentlich,
Kultur. Aber
es hat nicht geklappt.
Zum Beispiel über Karten.
Genau. In der vorigen, in aktuell wurde über die jüngste Arbeitspflichtdebatte oder sogar Maßnahmen gesprochen.
Okay.
Gegen Geflüchtete. Das ist aber auch absurd, weil schon jetzt im Asylbewerberleistungsgesetz steht, dass Geflüchtete 80-Cent-Jobs annehmen müssen. Also ich weiß gar nicht, was jetzt der qualitative Unterschied ist, außer dass es so brachial vorgetragen wird. Aber im Bereich der Bargeldversorgung gibt es ähnliche Debatten seit letztem Jahr. Ich weiß gar nicht, wer die angefangen hat. Wahrscheinlich sowas wie CDU und FDP. Aber der Kanzler macht mit, fand das auch gut. Sind jetzt zwischen den Ländern verschiedene Kriterien festgelegt worden für eine bundeseinheitliche Bezahlkarte für Geflüchtete im Asylverfahren. Die sollen also kein Bargeld mehr bekommen oder nur noch sehr eingeschränkt. Und jetzt hört man aber auch an allen Ecken, dass Landkreise das schon machen. Kreiz zum Beispiel in Sachsen, alle 10 Landkreise. Und wir haben so das versucht mal ein bisschen zu ordnen.
Und dazu haben wir mit Anna Biselli von netzpolitik.org gesprochen. Die hat dort nämlich seit einigen Monaten eine regelrechte Artikelserie zu dem Thema Bezahlkarten für Geflüchtete im Asylbereich gemacht. Und genau deswegen haben wir sie angerufen und reden mit ihr über Bezahlkarten.
Die Bezahlkarten werden ja politisch konnotiert, verschieden diskutiert, also schon als Restriktion gegen Geflüchtete, um bestimmte Ziele zu erfüllen. Es gibt aber auch vermehrt Stimmen, die ich wahrnehme, dass diese Bezahlkarten progressiv sein könnten, weil sie Behörden entlasten und für Menschen, die kein Konto haben, eine Erleichterung darstellen. Vielleicht kannst du uns erstmal so als erste Frage beantworten, wie du auf diese Bezahlkartendebatte blickst, aber auch auf das, was jetzt real in der Verhandlung ist, in der politischen.
Genau, bei einer Bezahlkarte ist es gar nicht so einfach zu sagen, weil es kommt extrem drauf an. Also wenn wir jetzt mal so die Basis nehmen, ne, das ist eine guthabenbasierte Karte, mit der kann ich irgendwie Geld ausgeben, dann ist das ja erstmal nichts Schlechtes. Das heißt, ich habe irgendwie, ne, wenn ich in Deutschland ankomme und mich registriere und ich hatte vielleicht noch nicht die Gelegenheit, ein sogenanntes Basiskonto zu eröffnen, weil mir zum Beispiel noch Unterlagen fehlen, dann ist das eine Möglichkeit, um diese Zeit zu überbrücken und mir trotzdem die Gelegenheit zu geben, über Geld zu verfügen, ohne dass ich jetzt jeden Monat zu der Leistungsbehörde muss und mir mein Bargeld abholen muss. Das könnte man so als Übergangslösung gut machen und dann wäre das auch eine Möglichkeit, den Geflüchteten und den AsylbewerberInnen Teilhabe zu ermöglichen, ohne dass sie da dauernd antanzen müssen und ohne dass die Verwaltungsmitarbeiterinnen die ganze Zeit mit Bargeld hantieren müssen, was ja auch nicht so besonders schön und angenehm ist. Jetzt ist es aber eben so, dass in der politischen Diskussion diese Bezahlkarten vor allem als ein Abschreckungsinstrument genutzt werden sollen. Das heißt, um eben den Menschen den deutschen Sozialstaat, wenn man den so nennen will, möglichst unattraktiv zu machen. Das heißt, da kommen noch viele Einschränkungen dazu, die geplant sind. Wir wissen aber auch noch nicht genau, welche das sein werden. Wir wissen, dass über vor allem 3 große Einschränkungen geredet wird und das ist zum einen die Einschränkung, wie viel Bargeld können die Leute mit dieser Karte nutzen. Das heißt, kann ich die Karte einfach in einen Bankautomaten stecken und mir dann so viel Bargeld holen, wie ich will, oder ist das limitiert? Das ist die erste Einschränkung. Die zweite Einschränkung ist, kann ich damit überall bezahlen, regional? Das heißt, man könnte solche Karten nur auf den Postleitzahlbereich begrenzen, wo die Menschen untergebracht sind zum Beispiel. Man könnte aber auch ermöglichen, einfach in ganz Deutschland damit zu bezahlen. Und dann eben, wo kann ich die Karte einsetzen, bezogen auf die Händlerkategorien? Das heißt, kann ich damit beispielsweise nur im normalen Lebensmitteleinzelhandel bezahlen oder ist mir freigestellt, dass ich das bei allen möglichen Händlerkategorien machen kann. Und das sind so die Dinge, die dann eben den konkreten Grundrechtseingriff stark definieren und das steht noch nicht fest. Also ich habe beispielsweise bei den ganzen Bundesländern, die das ja für sich regeln sollen, nachgefragt, was da geplant ist und das meiste steht noch nicht fest. Bundesländer wie Bayern haben beispielsweise gesagt, wir wollen das möglichst restriktiv machen und die Leute sollen zum Beispiel maximal 50 Euro Bargeld im Monat abheben können und dann wäre das natürlich ein krasser Eingriff in die Selbstbestimmtheit des Lebens von den Asylsuchenden.
In dem Zusammenhang, da das ja am Ende, was dahinter steht, auch eine technische Lösung ist oder vor allem, wie man sieht, du hast es jetzt schon angedeutet, was ist denn das Grundproblem, was damit eigentlich gelöst werden soll? Also ich meine, wenn man sagt, man will zum Beispiel den Sozialstaat unattraktiver machen, ist das tatsächlich so eine offizielle Lesart, die zugegeben wird und ist das tatsächlich ein Problem, mal ins Blaue gefragt, als zu lösendes Grundsatzproblem, in Anführungszeichen?
Ja, es gibt Politikerinnen, die nennen das als primäre Motivation. Das heißt, die Leute sollen eben nicht nach Deutschland kommen und es irgendwie menschenwürdig haben. Also das sagen sie natürlich nicht, aber die Leute sollen es halt nicht so einfach haben. Und offiziell wird beispielsweise dann gesagt, das wollen wir tun, um die Überweisungen in die Herkunftsländer zu unterbinden, damit eben Asylsuchende in Deutschland kein Geld in ihre ursprünglichen Heimatländer zurückschicken. Und dann wird oft gesagt, das wollen wir dann, damit die nicht zum Beispiel Schlepperkriminalität finanzieren, damit andere Leute eben auch nach Deutschland oder nach Europa kommen können. Ob das wirklich passiert? Dazu gibt es kaum Zahlen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, es geht ja auch nicht um besonders viel Geld. Das heißt, wie viel Geld eine Person, die Asylsuchende in Deutschland ankommt, wirklich ausgehändigt bekommt, hängt so ein bisschen von den Umständen ab. Aber so grob kann man sagen, dass quasi dieses zur Verfügung stehende Taschengeld sich in der Regel unter 200 Euro im Monat bewegt. Und es wäre ja ein bisschen absurd anzunehmen, dass man dann, wenn man so wenig Geld überhaupt zur Verfügung hat, dann noch signifikante Summen in ein Herkunftsland schicken kann. Und beispielsweise der Mediendienst Integration hat mal versucht, das zu untersuchen und die haben rausgefunden, signifikante Überweisungen in Herkunftsländer gibt es auch erst, wenn die Leute Arbeit haben, wenn die Leute ein eigenes Konto haben und wenn sie eben selber überhaupt erstmal Geld zur Verfügung haben, um ihr eigenes Leben zu managen. Das heißt, in dem Moment, wo sie hier ankommen, wird das in der Regel nicht der Fall sein. Und dann ist eben auch die Frage, ne, wenn wir immer darüber reden, okay, wir wollen Schlepperkriminalität, die sogenannte, irgendwie ausmerzen, wo kommt die denn eigentlich her? Die kommt dann eben vor allem daher, dass eben die EU sich derartig abschottet, dass es für die Leute notwendig wird, um vor Krieg und Verfolgung zu fliehen, solche kriminellen Banden zu beauftragen und denen eben Geld zu geben, weil sie keine andere Möglichkeit sehen und sich damit ja auch, das ist ja keine Luxusreise, wo dann irgendwie pauschalmäßig die Leute irgendwie nach Deutschland gebracht werden, sondern es ist meistens eben ein lebensgefährliches Unterfangen und das machen die bestimmt nicht, weil sie es da so einfach haben und einfach jemandem ein bisschen Geld in die Hand drücken, der sie dann hierher bringt.
Du schreibst oder ihr schreibt selber, ihr habt ein paar Artikel auf Netzpolitik veröffentlicht. Das Modell der Social Card wird jetzt unter anderem in Hannover, aber auch in der Stadt Leipzig, wir senden ja aus Leipzig angewendet, erstmal sozusagen als Karte, als Substitut für ein Konto und ohne jegliche Einschränkung. Allerdings ist Hamburg jetzt vorgeprescht, hat auch eine Social Card eingeführt, die voller Restriktionen ist. Da können die Menschen zum Beispiel monatlich aus meiner Sicht, wenn ich richtig erinnere, 50 Euro noch abheben und der Rest verbleibt auf der Karte. Ich komme jetzt nicht so aus der technischen Ecke so gefragt. Ich hatte zuerst so ein bisschen das Social Card Modell gelesen als progressives Modell, aber so kann man es eigentlich gar nicht lesen. Das ist jetzt die Frage, so eine Karte kann sozusagen technologisch dann mit bestimmten Funktionen bespielt werden.
Genau, Social Card ist eine Karte von einem bestimmten Hersteller und die kann man diskriminierungsarm oder diskriminierungsfrei einsetzen, wie das zum Beispiel in Hannover passiert, oder eben mit den Limitierungen wie in Hamburg. Das ist dann eben die Entscheidung der politisch Verantwortlichen. Und Und ich meine, der Kartenhersteller will Geld verdienen und der kommt dann eben den Anforderungen nach, die an ihn gestellt werden, und dann lässt sich eben diese Karte dann auch einschränken.
Aber vielleicht gleich hinterher geschoben, ist nicht die Variante Basiskonto für alle die eigentliche Lösung? Oder du hattest ja auch so ein bisschen am Anfang gesagt, es kann auch positiv sein, progressiv, vereinfachen, aber ist nicht das Konto, das traditionelle Konto, wie wir es kennen, für alle die beste Variante?
Genau, also letztlich wäre das auch eine Forderung, die man stellen sollte, zu sagen, alle Menschen haben eben das Anrecht auf ein sogenanntes Basiskonto und diese Karten können eine Übergangslösung sein, weil, ne, wenn man ein Konto beantragt, dann dauert das erstmal eine Weile, bis die Bank das alles geprüft hat, dann braucht die irgendwie Identitätsnachweise, die hat man ganz am Anfang vielleicht noch nicht, und in dieser Zeit von ich registriere mich in Deutschland bis ich schaffe es eben zur Bank zu gehen, diese Unterlagen dahin zu bringen und dieses Konto dann zu eröffnen, kann das eine Möglichkeit sein. Wie lange das genau dauert, bis man so ein Konto eröffnen kann, ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Und ich glaube, die Menschen haben auch am Anfang oft sehr viele andere Sorgen. Deshalb kann das eben eine gute Möglichkeit sein für ein paar Wochen, um dann eben, sobald sie so ein Konto haben, umzustellen und zu sagen, so okay, das Geld, das ihnen zusteht, wird auf dieses normale Konto, das sie dann haben, überwiesen und fertig.
Was ich mich in dem Zusammenhang gefragt habe, was mich interessiert, ist, wie es eigentlich dazu kommt, dass also jetzt offensichtlich, wenn ich es richtig verstehe, je nach Bundesland oder Region oder Kreis, wie auch immer, quasi auf so Insellösungen gesetzt wird, also mit verschiedenen Herstellern. Korrigier bitte, wenn das falsch ist. Und warum nicht zum Beispiel also die Institutionen, die eh schon sehr viel Erfahrung haben mit Karten, also zum Beispiel meinetwegen die Sparkassen als öffentliche Einrichtung, warum nicht mal die selbst das in der restriktiven Form übernehmen und man auf diese Drittanbieter schaut? Das fand ich irgendwie, konnte ich mir nicht so ganz erklären. Da gibt es doch schon Erfahrungen quasi mit, wenn man die Sparkasse als Beispiel nimmt.
Naja, immerhin 14 von 16 Bundesländern haben ja jetzt eine gemeinsame Ausschreibung gestartet. Das heißt, die wollen für ihre Länder jeweils den gleichen Anbieter haben. Und ne, sowas muss man ausschreiben, weil das eben ein ziemliches Geldvolumen auch ist, das da vergeben wird. Wenn sich da eine Sparkasse drauf bewirbt, kann es am Ende auch sein, dass dann irgendwie, ne, ich weiß nicht, was die Sparkasse für Produkte hat und ob die da überhaupt irgendwie für aufgestellt wäre, aber es ist ja nicht ausgeschlossen. Das ist jetzt erstmal ein offenes Verfahren. Die Frist läuft jetzt noch, glaube ich, 3 Wochen und danach wird dann eben rauskommen, wer das für diese 14 Bundesländer dann anbietet.
Nun gab es, glaube ich, dieser Tage ein Beitrag von Dr. Eichfeld, das ist ein Referent des hamburgischen Datenschutzbeauftragten, der ist politisch sehr prononciert, hat er als Privatperson geschrieben, steht drunter, bricht eine Lanze gegen das Bezahlkartenmodell, aber weist vor allem sozusagen fachlich auf Datenschutzprobleme hin. Ne? Also er beschreibt dort, dass der Rückgriff auf die Generalklausel in den Landesdatenschutzgesetzen nicht funktioniert bei bestimmten Funktionen, die Karte vorsieht. Ich weiß nicht, hast du dir das sozusagen auch aus der Perspektive mal angeschaut, was so eine Karte so in Bezug auf Datenschutzansprüche vielleicht bedeutet oder wo es da Eingriffe geben könnte?
Ja, haben wir uns angeschaut. Wir sind aber zum Ergebnis gekommen, dass es ist zwar nicht kein Datenschutzproblem, aber ich glaube, das drängende Problem ist tatsächlich irgendwie die Möglichkeit der Leute zur Teilhabe und irgendwie zur Sicherung ihres Existenzminimums. Deshalb, man sollte sich dieses Datenschutzding definitiv auch weiter anschauen, aber ich glaube, die unmittelbare Gefahr für die Betroffenen liegt erstmal woanders. Also immerhin soll es so sein, dass die Mitarbeitenden in den Behörden zum Beispiel nicht sehen können, was die einzelnen Transaktionen sind. Und damit ist das schon mal einigermaßen geschützt. Und was die Leute genau kaufen, sehen sie ja sowieso nicht. Genauso wie wir das auf unseren eigenen Konten nicht sehen. Wir sehen ja dann immer nur einen Gesamtbetrag. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die noch interessant sind. Beispielsweise wird vorgeschlagen, dass so statistische Auswertungen gemacht werden. Das heißt zum Beispiel so, bei welchen Kategorien von Händlern man irgendwie so kauft. Das könnte irgendwie potenziell Probleme geben. Das ist aber auch nachvollziehbar, dass die Behörden das interessiert, weil es gab ja schon mal Bezahlkarteninstrumente, beispielsweise in Berlin, so um die 2000er rum. Und da hat sich relativ schnell gezeigt, dass versucht wird, damit auch Betrug zu machen. Das heißt, dass eben Händler dann sagen, hey, ihr bekommt irgendwie kein Bargeld und könnt nur bei mir einkaufen. Wie wär's denn, wenn ich dir quasi Bargeld gebe und du gibst mir 15% Provision. Das heißt, da wurde eben irgendwie versucht, irgendwie die Leute noch auszunehmen, damit sie eben ein bisschen Bargeld zur Verfügung haben. Und dem kam man dann eben auf die Spur, indem man gesehen hat, oh, da sind ja plötzlich sehr viele auffällige, glatte Auszahlungen irgendwie bei bestimmten Händlern, und dann ist man denen eben auf die Schliche gekommen. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, wie bizarr dieses Bezahlkartenmodell überhaupt ist, weil es eben auch ganz neue Probleme schafft, die man vorher eben nicht hatte.
Ich habe eine Frage, die ins Blaue geht und die vermutlich durch die öffentliche Diskussion schon etwas beantwortet wurde. Wie einfach wäre es denn technisch gesehen, naja, und gesellschaftlich so gesehen auch, später, wenn das alles also eingeführt wäre und es wird einfach jetzt für immer genutzt im Worst-Case-Szenario auf diese Art und Weise, das dann also auszuweiten, zum Beispiel für BürgergeldempfängerInnen? Ist das denkbar, zumindest technisch etc.?
Na, die ersten Forderungen dazu von vor allem CDU- und FDP-Politikerinnen gibt es schon. Das heißt, die sagen dann, ne, wir sollten irgendwie alle Sozialleistungen nur noch über solche Karten irgendwie machen, damit die Leute das eben nicht mehr missbrauchen können. Aber ist ja totaler Quatsch, weil ich meine, Leute haben ja Girokonten und man wird Leute ja nicht irgendwie komplett von Bargeld ausschließen können. Da kann man wieder Bargeld einzahlen. Das heißt, das ist irgendwie eine komplette Symboldiskussion, weil eben die Möglichkeiten, wenn man es denn will, dieses System zu umgehen, die werden ja immer bestehen. Und deshalb ist es meiner Meinung nach reiner Populismus und löst überhaupt kein Problem, sondern schafft ganz neue.
Wir müssen, glaube ich, jetzt gucken. Es gibt die Landkreise, also wir sind ja in Sachsen, in Sachsen-Staaten jetzt 10 Landkreise schon mit dem Kartenmodell, die kreisfreien Städte noch nicht. Und es wird gesagt, die bundesweite Lösung kann dann aufgesetzt werden. Aber das mal dahingestellt, das ist gerade so ein Flickenteppich bundesweit. Was würdest du denn sozusagen politisch empfehlen, wie man mit dieser Debatte, mit dieser Situation umgeht? Wir haben, vielleicht um es beispielhaft zu machen, in Leipzig gibt es einen Antrag im Stadtrat, wo die Stadt aufgefordert wird, einfach nicht mitzumachen bei diesem Bezahlkartenmodell, ob das funktioniert. Das ist, glaube ich, unklar. Sollte man das sozusagen versuchen, da rauszukommen, oder sollte man die Diskussion eher in Richtung einer emanzipatorisch progressiven Nutzung so einer Karte treiben? Was denkst du?
Ich glaube, man sollte auf jeden Fall versuchen, rauszukommen aus dieser dauerhaften Nutzung einer Bezahlkarte. Ich meine, gerade ist ja in der politischen Diskussion auch, dass diese Bezahlkarten für Analogleistungsempfänger eingesetzt werden. Das heißt, Analogleistungen sind ja die Leistungen, die Asylsuchende bekommen, wenn sie schon lange in Deutschland sind, aber noch nicht durch das Antragsverfahren durch. Das heißt, das waren bisher 18 Monate und werden künftig 36 Monate sein. Und das ist einfach ein kompletter Irrsinn, wenn man irgendwie denkt, okay, ich habe hier Menschen, die sind schon 3 Jahre im Land und sollen weiter auf so einer komischen Bezahlkarte ihren Lebensunterhalt bestreichen. Und ich glaube, da muss man irgendwie, das ist noch in der Diskussion und das wird wahrscheinlich auch eine große Diskussion werden, wenn es um die Bundesgesetzänderungen im Asylbewerberleistungsgesetz geht. Und ich glaube, da muss man sehr, sehr aufmerksam sein. Und ich glaube, was man auch nochmal betonen sollte, ist, dass die Einführung dieser Bezahlkarten, die kostet ja auch wahrscheinlich eine Menge Geld. Das heißt, das ist ja was, was irgendwie nicht einfach so umsonst passiert. Und da sollte man sich wirklich mal fragen, selbst wenn man jetzt mit einem konservativen Blick da drauf guckt und jetzt sagt, ne, das ist irgendwie der Steuerzahler, der muss das ja irgendwie alles bezahlen. Selbst dann sollte man sich fragen, ist das überhaupt irgendwie sinnvoll dafür, dass ich da irgendwie Leute gängele und irgendwie Leuten ihr sowieso nicht einfaches Leben und ihre nicht einfache Situation irgendwie noch ein bisschen schwerer mache, dass man da so viel Geld investiert für ein System, das am Ende niemandem was bringt.
Anna Biselli ist Co-Chefredakteurin von netzpolitik.org und wir haben mit ihr über die Bezahlkarten und die Debatte dahinter gesprochen. Danke dir, Anna.
Dankeschön.
Die Sterne, die Interessanten, und es gibt offensichtlich so eine Art Best-of, das heißt Grandessa.
Mhm. Grandessa?
Scheinbar.
Die interessanten Sterne.
Richtig.
Ihr sprachtet mit netzpolitik.org.
Mit der Domain, ja.
Mit der Domain haben wir. Was hast du gesagt? Co-Chefredakteurin?
Yes. Mhm.
Was ist Co? Das gibt eine zweite Person.
Ja, Leisegang. Daniel Leisegang? Irgendwie so.
Echt? Das ist der Sänger von Keimzeit? Nee.
nur weil der Nachname.
Okay.
Es ist ja auch übrigens, es ist auch Overhead-Projektoren. Naja.
Polylux.
Nee, es gibt eine Firma, die ist so irgendwie Leasegang oder so, oder Leist.
Ah, ja,
die
machen Overhead-Projektoren. Stimmt.
Es gibt noch viele andere tolle Firmen, die Overhead-Projektoren herstellen, zum Beispiel Meyer.
Du willst jetzt schon wieder keine Werbung machen, ne?
Ja, ja.
Ja, sehr gut. Okay.
Ja, aber Bezahlkarten. Das ist irgendwie. Das war aber übelst rum. Ich glaube, Anna hat alles gesagt, aber in Sachsen ist, glaube ich, das Ziel, oder es gibt jetzt eine bundesweite Ausschreibung, in Sachsen ist das Ziel, im Juni oder November zu starten mit einer Bezahlkarte, während jetzt die Landkreise alle schon vorangehen, aber dann andocken wollen an das, was da aufgesetzt ist.
Ja.
Und für mich,
man darf halt immer unterstellen, dass Sachsen nicht versuchen wird, die emanzipatorischen Potenziale des Systems nutzen zu wollen, sondern es gegen die Menschen zu verwenden.
Nee, ja. Mhm. Und Hamburg, wie gesagt, wie ist Hamburg regiert? Grün, schwarz, rot, grün?
Naja, traditionell SPD, aber was die Koalition ist, weiß ich nie.
Ich weiß nicht. Ja, Hamburg, wie gesagt, jetzt mit der Social Card, 50 Euro können die Leute im Monat noch bar abheben von den 300, die sie im Monat bekommen. Das ist quasi schon restriktiv.
Ja, aber das passt doch, weil unser Kanzler vorher OBM in Hamburg?
Ja, ja.
Also bevor er, Finanzminister.
Genau, der war G20, da hat er doch was mit zu tun
gehabt. Ja, und Brechmitteleinsatz und sowas, ne?
Und Brechmitteleinsatz, ja.
Er ist guter Junge.
Ja, genau, das wird also nicht definitiv nicht gut in Sachsen, glaube ich.
Diverse, ne? Cum-Ex-Skandale später.
Ja, genau. Mhm. Und für mich die große Frage wird, ob da Städte aussteigen können und ob Leipzig dann den Mut hat, auszusteigen, wenn es den politischen Willen gibt. Aber ich befürchte fast, dass es nicht möglich ist. Du hast ja dann eine Insel quasi, wo die Leute alles können und drumherum ist alles schlecht. Also früher war es ja auch so mit den Sachpaketen.
Ja, man kann ja einfach auch, das, wenn die Behörden halt nicht so schnell sehen, alte Taktik, oder?
Ja.
Mir fehlte da jetzt das Verb oder das Substantiv?
Ach so. Man kann ich will jetzt der Verwaltung keine Tipps geben, aber wenn man halt nicht so schnell ist, dann führt man die halt erstmal nicht ein.
Na, letztlich hat ja jetzt schon Social Card für die, die kein Konto haben, ohne Einschränkungen.
Ja.
Und darauf kann man dieses, das hatten wir, einfach auch die Restriktion draufspielen. Und ob sie das müssen oder nicht müssen, das ist dann die Frage. Die Frage ist, ob man es hacken kann. Aber das müssen wir hier nicht erörtern. Ne? Das hatte auf Twitter, glaube ich, jemand vorgeschlagen.
Okay.
Oh, Leute, lass uns doch mal hacken.
Wir lassen es mal auf Twitter.
Also, that's how it works.
Gibt's ja auch gar nicht mehr Twitter. Also,
ja, da kommt auch dazu. Ja. Aber da sind wir wirklich die falschen Ansprechpartnerinnen hier am Radio, würde ich sagen, oder?
Ja, wir können nicht.
Wir können nur senden. Ja. Ne? So.
Das tut mir leid.
Hallo.
Ja. Das kann mal passieren.
Genau. Zwei Tage Stadtrat, ging heiß her, wurden viele Themen besprochen und das passt eigentlich zueinander. Der Leipzig-Pass ist ein Instrument, was es in Leipzig gibt für Menschen, die Sozialleistungsbezug haben, also Bewerberleistungsbezug, die können den Leipzig-Pass beantragen und bekommen dadurch ermäßigte Eintritte im Schwimmbad, im Museum.
In der FHB.
Und das Sozialticket, genau. Ja. Die AfD sehr plakativ hatte beantragt, dass die Asylbewerberleistungsgesetzbezieher rausgenommen werden aus dem Leipzig-Pass. Der wird jetzt moderner. Man muss den jetzt noch als Papierkarte abholen.
Ja, das ist
und zukünftig wird das automatisch gemacht. Es gibt quasi so ein Opt-in oder so ein Modell, dass du, wenn du Leistungen beantragst, Bürgergeld, kannst du sozusagen direkt mit denen
ankreuzen.
Oder das Häkchen wird weggenommen, wenn du es willst oder irgend sowas. Und das ist ziemlich cool, dann kriegst du eine Karte. Aber Asylbewerberleistung, und dann ist die Debatte übelst hochgegangen. Aus dem Saal hat eine Stadträtin den AfD-Redner als Faschisten beschimpft. Die AfD war empört, hat einen Ordnungsruf eingefordert. Und Burkhard Jung hat gesagt, nein, kein Ordnungsruf. Ihre Partei ist eine... Wie heißt es?
Vom Verfassungsschutz entsprechend einsortierte
und von Partei.
Letztens im Bundestag auch als faschistische Partei bezeichnet worden.
Da gab es aber einen Ordnungsruf von Kubicki.
Naja.
Im Landtag gibt es auch Ordnungsrufe. Oder ich habe schon Rügen bekommen, wenn ich Faschist gesagt habe. Und dann hat er aber so Höcke, Gauland, Ulbricht zitiert. Und das war wirklich stark von Burkhard Jung. Also der hat einfach gesagt, nö.
Ulbricht.
Wie, der das stimmt.
Der hat das, wie, aber...
Der hat den Ordnungsruf zurückgewiesen, ja, also nee, die Forderung nach dem Ordnungsruf.
Ich meine, und was dann folgte, war eine spontane Geschichte. Also es war jetzt nicht eine Rede, also nee, eine vorbereitete...
Er hat dann spontan darauf reagiert und hatte so Argumente gezückt. Und einen Tag später, Stadtrat, hat die AfD dann nochmal sich hingestellt, heute Nacht wurde wegen dieser Debatte gestern das Auto unseres Stadtrates, der Eltern unseres Stadtrates angezündet.
Aha.
Krasse Kurzschluss. Ja? Und dann hat Burkhard Jung wieder ausgeholt und wieder begründet. Hat natürlich die Gewalt zurückgewiesen und so. Das waren sehr starke Auftritte, wo ich so dachte, ja, genau so muss so ein Stadtoberhaupt, ne? Ganz egal, welche Partei er angehört. Das war stark.
Nö, Freitag.
Pirner hat der AfD-OBM jetzt seinen Dienst schon angetreten, weiß ich gar nicht genau, aber die Woche war das.
War erstmal froh, dass Feierabend ist.
War froh, dass Feierabend ist und hat der Presse sozusagen zu verstehen gegeben, dass es sie gar nichts angeht, was er da jetzt macht. Irgendwie so.
Mhm. Ja.
Naja.
That's how it works.
That's how it works.
Ja. Ja.
Roland Ulbricht.
Mit T oder ohne?
Ulbisch.
Ehemaliger Landtagsabgeordneter, Rechtsanwalt, ist jetzt aus der Fraktion im Landtag ausgeschlossen, aber im Stadtrat hängt er noch rum in der Fraktion und ein Parteiausschussverfahren läuft, weil er in einem, könnt ihr das sagen? In einem Schriftsatz auf die Reichsverfassung von rekurriert hat.
Er hat sich so geriert, wie er sich immer geriert.
Ja, er war wirklich ein richtiger Fascho.
Naja, ja. Das war offensichtlich dann irgendwann mal zu öffentlich oder so, oder?
Ja, genau.
Ach so, das war so eine Art Schiedsgericht-Geschichte, ne?
Ja.
In der AfD. Ja.
Genau. Aber im Stadtrat sitzt er weiter in der Fraktion und die These war, dass sie sonst irgendwie einen Sitz verlieren in irgendeinem Ausschuss. Aber es ist schon perfide, ne? Landtagsfraktion passt da ein bisschen auf, scheinbar. Aus Angst.
Naja.
Jetzt wirklich, also sie haben ja klagen ja jetzt gegen diese Einordnung des Landesamts für Verfassungsschutz. Wollen da wahrscheinlich keine Angriffsfläche bieten oder irgend so ein Quatsch, ne?
Ja, es klagen ja insgesamt alle im Prinzip gegen alles und das soll ja auch einer der Gründe sein, warum gerade der Bundesverfassungsschutz sich nicht äußert, weil die diese Klagen abwarten, die gerade anhängig sind. Weil es ja so im Raum steht, dass im Prinzip die Einordnung der Bundespartei schon fertig ist,
repariert,
offenbar, aber eben noch nicht verlautbart. Mhm. Und das hängt wohl mit diesen ganzen Klagen zusammen.
Mhm. In den Ländern, ne? Es sind drei Länder, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, genau. Und die Junge Alternative ist aus meiner Sicht jetzt aber bestätigt. Die haben verloren.
Auch bundesweit, ne?
Verloren vor Gericht, ja, genau.
Da gibt ja auch schon diverse Landesverbände, die quasi die Parteimitglieder auffordern, aus der Jungen Alternative auszutreten.
Okay.
Sachsen sicherlich nicht, aber.
Ja. Was lustig ist, weil einer der Europakandidat für die AfD, der ja aus Sachsen kommt, der ist ja übelst dicke auf TikTok, wie man auch neulich in einem ZDF-Magazin Royal sehen konnte, und spricht dort ja explizit unter 18-Jährige an und wirbt dort eben auch explizit für Eintritt in die Junge Alternative. Und das macht er natürlich, weil die Europawahl ja jetzt die erste sein wird, wo auch 16-Jährige wählen können. Genau, und da ist er, also der hat Follower noch und, oder wie auch immer das heißt bei TikTok, noch und nöcher und die AfD ja sowieso, genau. Aber wenn man sich fremdschämen will, geht's. Also so kann man sich das angucken unter dieser Voraussetzung, aber sonst tut's einfach nur weh, ja. Das ist ja ein sehr kluger Mann.
Das sagte Martina Renner letzten Samstag in Berlin auf einem Podium, dass immer diese Fokussierung auf Bernd Höcke ist ja schön und gut, aber es gibt da einfach einen Haufen solcher Leute wie Maximilian Krah, der ist auch richtig ein Nazi, ne? Also so richtig ein richtiger Faschist.
Es ist halt in Sachsen ein weit verbreitetes Phänomen in diesen.
Genau.
Er erinnert sich ja auch an den ehemaligen Pressesprecher, der jetzt auch mit MDL ist, ne? Wie hieß der? Na, ist egal, wir müssen ja keine Namen droppen, aber.
Ist er nicht mehr. Ist er nicht. Der hatte irgendwie. Da gab es diese ominöse Sache in Dresden bei der Auszählung des Bundestagswahlkreises. Ja. Eine hauchdünne Mehrheit hat der CDU-Typ Lars Rover mehr gehabt und dann gab es eine rechtliche Prüfung und hat es ewig gedauert, bis da einer und Lars Rover hat aber gewonnen bei der Neuauszählung. Also hat es bestätigt. Mhm. Und das war mit dem Julleuchter oder so.
Ja, genau, irgendwas, ganzen, keine Ahnung. Mit vielen Nazi-Devotionalien gesegnet.
Genau.
Ja. und feiernd, weil ne, Julleuchter ist ja, macht man ja nur zum Feiertag ja. an. Genau. Jetzt, achso, und dann gibt es ja zum Beispiel diese Petition, die auffordert, dass man Björn Höcke die Grundrechte aberkennt, die aktiven oder so, keine Ahnung. Und das hat ja auch so einen hat halt so einen Rattenschwanz daran, dass, wenn man das jetzt theoretisch durchexerzieren würde, dass man Teilen der Bundespartei damit einen Gefallen tut, weil es ja auf, also bei den ganz großen Großköpfen gibt es ja Leute, die mit Höcke überhaupt nicht gut können, aber eher wegen der Machtkonstellation, also weil er eine zu große Machtbasis sozusagen mit seiner Flügelgeschichte hat, was halt ein paar Leute in Berlin sozusagen nicht so gerne sehen, und die würden sich quasi freuen, wenn das Problem Höcke weg wäre, weil an den Prozenten wird es ja wahrscheinlich nichts ändern. Und, jetzt mal kurzfristig zumindest.
Die Argumentation zum Verbot ist ja auch immer sehr Höcke-zentriert, ne? Also da fällt ja auch dann wahrscheinlich viel weg.
Das stimmt. Grundrechtsverwirkung hat noch nie, das hatte tatsächlich eine Bundesverfassungsgerichtsrichterin in verschiedenen Interviews hat die immer gesagt, naja, Verbot, bin ich unsicher, aber man könnte doch diese Grundrechtsverwirkung auf einzelne Personen gucken. Aber andere Leute sagen, das hat es noch nie gegeben in der bundesrepublikanischen Geschichte, dass jemandem die Grundrechte entzogen wurden, so mit der, während es Verbote halt schon mal gegeben hat, so, ne? Also wenig, aber
ja.
Mal gucken.
Es geht ums passive Wahlrecht, ne? Um das hier nochmal herauszustellen, quasi, also um die Möglichkeit, sich wählen zu lassen.
Genau.
Ja.
That's it.
Ja. Debatte, Verbot, ja, nein. Ganz kurz.
Ja.
Wirklich nur mal anreißen.
Müssen wir ja. Wird Land auf, Land ab, glaube ich, viel diskutiert. Ne?
Ja. Da müssen wir auch.
Was?
Müssen wir jetzt? Auch, wenn das Land auf, Land ab diskutiert wird. Naja.
Ah. Ach so.
Oh ja. Am Sonntag kann man nach Wurzen fahren. In Wurzen jetzt auch die erste Anti-Rechts-Demonstration. Es gab in den letzten Jahren viele.
Ja.
Genau, es wird aber massiv aufgerufen. Das hat bestimmt auch
Gründe?
Sinn. Es gibt wohl schon eine Gegenveranstaltungsanmeldung.
Oh.
Weil ich mich dann immer frage, na, dann sind Haufen Leute aus Orten solidarisch da, aber ja. Mhm. Ist es jetzt der Spiegel der Stadtgesellschaft? Nee, ist es nicht, aber ist trotzdem wichtig. Ich will das nicht in Frage stellen, aber.
Ja, Wurzen war immer ein Genuss auf jeden Fall. Das war gar nicht so lange her, da hatten wir diese schönen SEK-Bilder, ne? Bei einer Antifa-Demo in Wurzen.
Richtig. Und eigentlich immer Faschebegleitung, ne? Also mal krasser, mal normal.
No?
Ja. Und man kann auch hinweisen auf den 8. März.
Ja.
Der 8. März.
Ja, ist der auch wieder?
Am nächsten Freitag ist Internationaler Frauentag und ich weiß immer nicht, wie man darüber spricht, ja. Aber es wird verschiedene Demos geben.
Eine von sogenannten K-Gruppen dominierte. Zu der rufen wir jetzt mal nicht auf.
Nee.
Ne?
Also das Thema, was überall wabert, durch alle Bündnisse und Veranstaltungen, hat auch dieses Ereignis erreicht. Aber es gibt emanzipatorische Akteurinnen, die haben sich da rausgenommen und machen was Eigenes. Ab Konnewitzer Kreuz 15 Uhr, Frauenkultur, Gewerkschaften, Jugendverbände. Mhm. Gegen patriarchale Gewalt, Femizide und auch Rechtsruck ist Thema. Mhm. Und es gibt in der Kolonnadenstraße ab 15 Uhr auch eine Kundgebung für einen emanzipatorischen 8. März. Mhm. Und die werden sich dann vereinigen am Ende. Das kann man machen. Mhm. Und die andere Diskussion mal ein bisschen beiseite schieben, wo?
Ach so.
Wow.
Na gut.
Können wir auch führen.
Nee.
Schlägerei.
Ja.
Feminismus oder Schlägerei?
Kommt doch an.
Sport machen.
Tja. Da haben wir es geschafft fast.
Ne? Spielen wir noch ein Liedchen?
Ich weiß nicht. Wenn alle sicher sind, dass die Termine durchgesagt wurden.
Die wichtigsten.
Oh, es gibt bestimmt noch viel
sicherlich.
Zu tun.
Aber ich kann ja noch mal.
Ja, bitte.
Die Leute, die den Anfang der Sendung verpasst haben, ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir machen 500. Sendung am 26.04., laden vor das offene Büro Linksnet, machen vor dort eine Live-Sendung, ein sogenanntes Community-Event. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, was das bedeutet, aber man soll auf jeden Fall vorbeikommen und Geschenke vorbeibringen und kann bestimmt auch auf irgendeine Art und Weise mal ins Gespräch kommen, ne? Oder so. Fragen, Kritik, alles.
Ans Mikro.
Erwünscht, aber nicht unbedingt zugelassen.
Das können wir dann unterbinden.
Genau, 26.04. Wir senden ab 20 Uhr. Wir sind bestimmt ein bisschen eher da und ein bisschen länger. Ne? Vielleicht gibt es ja Getränk.
Denkst du?
Zu viel versprechen wollen wir nicht. Ja, wir wollen ja selber auf jeden Fall eins nehmen. Ne? So ungefähr. Könnte es werden.
Was, ein Getränk?
Da müsste man ja dann fränkisches Bier vorher besorgen.
Wegen, weil man immer fränkisches Bier trinkt zur 500.
Nee, weil es hier doch immer fränkisches Bier gibt.
Ach, siehst.
Also hier bei Radio Blau.
Hier bei uns im Studio.
Willst du das unbedingt haben?
Nee, es, ich meinte doch nur wegen der ne?
Allgemein.
Vom Gefühl.
Sammlungslage. So.
Das muss ja auch nie.
Nee.
Das muss ja nur wirklich nicht unbedingt. Ne?
Wir können ein Fass kaufen bei der Kastenbrauerei. Kennt ihr die Kastenbrauerei? Connewitz?
Schmeckt man nie.
Nee, ich habe das noch nie getrunken.
Na, wir gucken.
Wir gucken mal. Ne?
Wir gucken rein.
In 2 Wochen senden wir ja wieder, da weisen wir auch wieder dann auf die 25. Sendung hin.
Alles klar. Bis dahin, ja. Ich freue mich.
Na, 2 Wochen bloß noch.
Tschüss.